Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Heute bin ich weit gereist, nach Wien und hier genau ins Naturhistorische Museum, um genau hier und jetzt meinen heutigen Gast zu treffen. Carina Grömer, hallo.
Hallo, herzliches Willkommen bei uns.
Dankeschön. Stell dich bitte einmal vor.
Ja, also mein Name ist Carina Grömer. Ich bin die Direktorin der prähistorischen Abteilung hier im Naturhistorischen Museum in Wien. Und als Archäologin, also ich bin studierte Archäologin an der Universität Wien. Und mein Spezialforschungsgebiet ist die Textilforschung und so das äußere Erscheinungsbild des Menschen und alles, was so dazugehört, was quasi das Menschsein in seinen Ausdrucksweisen ausmacht.
Klasse. Ich habe gelesen bzw. irgendwo beim Recherchieren gefunden, dass du schon sehr früh begonnen hast, dich mit der Archäologie auseinanderzusetzen. Was war deine erste Ausgrabung?
Meine erste Ausgrabung war während meiner Schulzeit noch, und ich muss sagen, da habe ich sogar Schule geschwänzt, mit Erlaubnis meiner Mutter, ja, weil da ist in meinem Heimatort im Mühlviertel, also in der Nähe von Linz in Oberösterreich, ist in der Kirche saniert worden und dabei ist man auf den Vorgängerfriedhof, also auf die Vorgängerkirche mit Friedhof rundherum gestoßen. Und das hat mich wahnsinnig interessiert und ja, da wollte ich einfach mitmachen und da habe ich dann mitarbeiten dürfen als Schülerin. Das war so knapp vor dem Sommer, also es war nicht so schlimm, dass ich da gefehlt habe. Ich weiß noch so, mein erstes Skelett, das ich ausgegraben habe, das habe ich Felix getauft, also der Glückliche, weil ich ihn ausgraben darf.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 16, 17, sowas.
Okay. Das heißt, die Neigung zur Ausgrabung schon sehr früh entdeckt. Was ist so reizvoll an dem Beruf?
Also für mich ist es so spannend, weil man Dinge und auch Menschen in dem Fall findet, die einfach vor langer Zeit gelebt haben. Und für mich die Entscheidung, dass ich jetzt nach Wien gehe und studiere, da wusste ich ja dann gar nicht, dass es sowas wie prähistorische Archäologie überhaupt gibt. Also ich habe gewusst, da gibt es die Ägyptologie, da gibt es die klassische Archäologie mit der griechischen, römischen Antike. Und wie ich dann beim Immatrikulieren mir diese ganzen Hefteln und Bücher angeschaut habe und das Vorlesungsverzeichnis, habe ich mir eigentlich dort erst dann entschieden, dass ich prähistorische Archäologie machen möchte. Also im Prinzip das erforschen möchte, was hier bei uns in Zentraleuropa, speziell in Österreich eben war, und zwar vor der Schriftgeschichte, also in dem Fall vor den Römern. Und ich muss auch sagen, ich bin so alt, also rundum, wie ich zum Studieren angefangen habe, wurde der Ötzi, der Mann aus dem Eis, gefunden. Und das hat mich natürlich auch sehr, sehr stark beeinflusst bei meiner Wahl meines Studiums. Also ich finde es einfach unglaublich faszinierend.
Magst du einmal einordnen, was das bedeutet, prähistorisch, also zeitlich?
Also die prähistorische Archäologie beschäftigt sich mit allen Stufen der Menschheitsgeschichte vor der Schriftgeschichte. Das ist in unterschiedlichen Gegenden der Welt unterschiedlich. Also zum Beispiel bei uns in Österreich, da beginnt die Schriftgeschichte eigentlich plus minus 15 vor Christus, weil ab dem Zeitpunkt ist Österreich, also der Teil südlich der Donau, Teil des Römischen Reiches. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt hat man wirklich Schriftgeschichte. Die Geschichte beginnt mit dem ersten Auftreten des Menschen, also vor Millionen von Jahren. Und ja, über die Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit, das sind die Hauptdinge, mit denen wir uns beschäftigen. Anderswo, zum Beispiel in Ägypten, da beginnt die Schriftgeschichte sehr viel früher, also schon vor im zweiten, dritten Jahrtausend vor Christus. Also das heißt, da würde man sich mit prähistorischer Archäologie mit einem anderen Zeitabschnitt beschäftigen.
Spannend. Was war bis jetzt dein bedeutendster Fund?
Es ist ein bisschen schwierig, über bedeutende Funde zu reden, weil die meisten Leute stellen sich da natürlich Goldfunde vor oder irgendwie ganz, ganz spektakuläre Dinge. Natürlich, sowas haben wir auch. Also zum Beispiel in Ebreichsdorf wurde vor ein paar Jahren ein Goldschatz gefunden, den wir jetzt hier im Naturhistorischen Museum beherbergen dürfen. Den habe zwar nicht ich gefunden, aber ich durfte sofort quasi erdfrisch ihn erforschen und vor allem diese feinen Goldfäden aus der Bronzezeit, aus einer Zeit vor 3300 Jahren, die habe ich quasi in den Händen gehabt. Und das ist natürlich schon ein wahnsinnig tolles Gefühl. Bedeutende Funde für uns sind natürlich auch alle Funde aus dem Salzbergwerk Hallstatt und für mich besonders jedes noch so kleine Fetzerl Textilrest, weil diese Textilien unter normalen Umständen einfach nicht so vorkommen in der archäologischen materiellen Kultur aus Zentraleuropa. Ich meine, im Bestattungskontext weiß man ja, dass im Prinzip, sobald irgendetwas in den Boden gelangt, fängt sie dann zu verwesen. Das ist, je nach Friedhofsordnung ist es ja festgeschrieben, wann man wieder bestatten darf, sprich zwischen 15 und 25 Jahre sind meistens je nach Friedhofsordnung. Das heißt, nach dieser Zeit ist einfach alles, was organisch ist, verwest. Also Haut und Textilien und so weiter sind dann einfach weg. Und wenn ich trotzdem solche Dinge finde, wie eben zum Beispiel Textilreste oder manchmal auch Abdrücke der Haut von Menschen, die normalerweise eben nicht mehr da sind, dann ist das schon etwas sehr Spezielles.
Mhm. Du hast gerade eben das Salzbergwerk Hallstatt angesprochen. Was ist daran so faszinierend?
Also Hallstatt ist eins unserer Forschungsschwerpunkte in der Prähistorischen Abteilung Naturhistorisches Museum. Wir forschen dort seit 100 Jahren eigentlich. Wir feiern 100-jährige Kooperationsvertrag zwischen den Salinen Österreich und eben uns Naturhistorisches Museum im Jahr 2027. Und schon weitaus vorher sind Funde aus Hallstatt immer wieder bei uns gelandet in unseren Sammlungen. Das Salzbergwerk Hallstatt ist deswegen so faszinierend, weil wir hier ein Bergwerk vor uns haben, wo etwas sehr Menschennotwendiges abgebaut wird, nämlich das Salz. Also ein Mensch kann ohne Salz nicht existieren. Man braucht es eben zum Essen, sonst wird man krank. Man braucht es auch zum Pökeln, zum Einlegen. Man kann Fleisch haltbar machen, man kann Käse herstellen und so weiter und so fort. Man kann es auch, heutzutage zum Beispiel wird Salz auch für pharmazeutische Dinge benutzt. Also Salz ist einfach eine sehr, sehr wichtige Lebensgrundlage. Und das wurde in Hallstatt seit 7000 Jahren eigentlich gewonnen, in verschiedenen Arten. Zuerst eben, indem man die oberflächliche Sohle, also die aus dem Untergrund heraustretenden Flüssigkeiten mit Salz gesättigt, aufgefangen hat und später dann auch Bergsalz. Also wir haben in Hallstatt ab der Bronzezeit, also ab ungefähr dem 15. Jahrhundert vor Christus, einen voll entwickelten Bergbau. Dann auch in der Eisenzeit sowieso. Und Hallstatt hat ja auch einer kompletten Kulturepoche der Menschheitsgeschichte seinen Namen gegeben, weil das so ein wichtiger Fundort ist. Die Hallstattzeit, die Hallstattkultur zwischen 800 und 400 vor Christus ungefähr ist eine Epoche der europäischen Menschheitsgeschichte. Und das ist auch etwas, was uns sehr, sehr stolz macht. Und die entsprechenden Funde und die entsprechenden Forschungen zu diesem Fundort, zu all dem, die sind hier bei uns und zwar seit, vielen, vielen Jahrzehnten bis zu 100 Jahren.
Okay. Das heißt, dort hat man auch wirklich Verstorbene gefunden und sie ausgegraben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also, es gibt einen Nachweis für einen sogenannten Mann im Salz, nämlich der ist 1734 entdeckt worden im sogenannten Kilbwerk. Also, das ist ein spezieller Bereich im Salzbergwerk. Dummerweise hat man halt im 18. Jahrhundert so die wissenschaftliche Bedeutung dessen nicht so erkannt und hat ihn eben quasi wieder bestattet. Obwohl man eigentlich erkannt hatte, dass diese Person jetzt irgendwas Spezielles sein muss. Weil es auf alten Karten in Hallstatt ist diese Zone, wo die prähistorischen Bergleute sind, wird nämlich dort als sogenanntes Heidengebirge bezeichnet.
Okay.
Oder als alter Mann. Also das ist wirklich die bergmännische Bezeichnung für so altes Zeugs im Berg, das definitiv ganz, 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 ganz alt ist. Das heißt, da hat man schon erkannt, dass das irgendwas vielleicht Vorchristliches sein muss. Deswegen auch Heidengebirge, ja. Wie alt das Ganze ist und wie man das alles zu interpretieren hat, das ist erst im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert dann so wirklich rausgekommen. Also, dass das alles Jahrtausende alt ist und dass man da vor 3000 Jahren schon bis 150 Meter in den Berg hinein Stollen gegraben hat, um das kostbare Salz zu gewinnen. Also das sind Forschungstätigkeiten, die eben auch uns zu verdanken sind. Also meinen vielen Vorvorgängern hier am Museum.
Okay. Es könnte also immer noch passieren, dass man vielleicht noch menschliche Überreste findet.
Also wir suchen ständig danach. Wir finden, haben es leider jetzt nicht mehr gefunden, aber wir finden alle möglichen sonstigen menschlichen Überreste. Zum Beispiel, wir finden die Kleidung der Menschen, wir finden Schuhe, wir finden Hauben, wir finden Fetzen der Kleidungsreste und wir finden aber auch zum Beispiel Exkremente, also doch sehr direkte Hinterlassenschaften der prähistorischen Menschen. Das sind übrigens total cool, diese Exkremente, weil da kann man so viel rausfinden. Wenn man sich so den Bergmannscode sich quasi anschaut, man findet raus, was haben die Leute so gegessen. Aber auch man findet raus, wie ist es ihnen denn so gegangen. Weil da gibt es teilweise so Spulwürmer, Bandwürmer, sonstiges. Mhm. Also da kommt man den Befindlichkeiten der Menschen vor 3000 Jahren schon sehr, sehr nahe.
Ja.
Und zum Punkto Essen, also man weiß, dass in diesen Exkrementen, vor allem eben aus der Eisenzeit, immer wieder so dieselben Komponenten drinnen sind, und zwar Rollgerste, Hirse, Saubohnen und irgendwelche so fleischlichen Bestandteile hat man detektiert und kann man auch archäobotanisch sehen in den Exkrementen. Und wenn man das so zusammenkocht, kommt so ein Gericht raus, ein bisschen Chili con Carne-artig.
Okay.
Es heißt Richard, weil es ist ein Gericht, das gibt es noch immer im alpinen Raum, eben aus diesen Komponenten. Rollgerste, Hirse, Saubohne und eben Fleisch. Und ja, das ist ein sehr, sehr herzhaftes Gericht, das die Leute damals eben gegessen haben. Die Forschungen an den Exkrementen gehen jetzt auch weiter und man hat auch zum Beispiel herausgefunden, dass die Leute Bier getrunken haben, weil man hat so Hopfenpollen gefunden oder auch so die Komponenten von Blauschimmelkäse hat man auch entdeckt. Also da wird es dann schon sehr, sehr intensiv, was man so alles aus den direkten menschlichen Überresten so rauslesen kann.
Ja, spannend. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, dass der Ötzi für dich wirklich ausschlaggebend war in deiner Studienrichtung. War das der spektakulärste Fund, was bis jetzt gefunden wurde für dich?
Also der Ötzi ist sicher so ein Leuchtturm für Archäologen, die so in den 90er Jahren begonnen haben zu studieren. Und für mich auch im Besonderen, weil ich eben mich für Textilien und für das menschliche Erscheinungsbild interessiere. Und der Ötzi ist deswegen so spannend, weil das eben keine Bestattung ist.
Mhm.
Bei einer Bestattung, Sie wissen es ja auch berufsbedingt, da wird der Mensch speziell hergerichtet, ja, der speziell bekleidet und so weiter. Also es ist wirklich so, wenn man sich das auch ethnografisch anschaut, dass kein Mensch eigentlich unter normalen Settings exakt genau so bestattet wird, wie er verstirbt, also genau in derselben Kleidung.
Mhm.
Es gibt eigentlich bei fast allen Völkerschaften und quer durch die Zeiten, soweit es wir fassen können, gibt es irgendwelche Rituale, Rituale des Entkleidens, des Waschens, um eben diesem toten Körper dann auch durch die Wiederbekleidung oder was auch immer dann auf den Menschen oder wie auch immer dieser Mensch dann hergerichtet wird, um ihm quasi seine soziale Person zurückzugeben.
Mhm.
Vor allem in prähistorischen Zeiten haben wir sehr reich ausgestattete Gräber. Das heißt, die Menschen sind mit Waffen ausgestattet, mit sehr viel Schmuck, mit Dingen, die über sie selber oder auch über ihre Gemeinschaft etwas erzählen. Und das ist sehr wichtig, offensichtlich gewesen für diese Menschen, wie sie sich darstellen, auch im Tod, das hat eine Bedeutung. Und beim Ötzi oder auch bei anderen Männern im Salz zum Beispiel, ist es so, dass das Menschen sind, die wurden einfach aus dem Leben gerissen und sind dann quasi so eingebettet in der Erde, im Eis, in einem Bergwerk, wo auch immer, und werden dann so gefunden. Das heißt, alles, was die an sich haben, Kleidung, Schuhe und so weiter und so fort, ist wirklich auch das, was sie im täglichen Leben getragen haben. Bei einer Bestattung irgendwo in einer Gruft zum Beispiel, weiß man nicht, ob dann dieser Anzug, den man da findet, ob das wirklich dann auch von dem Menschen wirklich getragen worden ist. Also wenn man sich zum Beispiel heutzutage so überlegt, so der Großvater, der mit dem besten Anzug beerdigt wird, den er vielleicht ein, zwei, dreimal im Leben getragen hat,
genau. Dann
ist das quasi, hat das eigentlich mit der täglichen Kleidung nichts zu tun. Also ich find's auch von dem Aspekt her sehr spannend, eben auch den Ötzi. Und eine andere natürliche Mumie, also Mumie, die eben so aus dem Leben gerissen worden ist, ist auch aus dem Salzbergwerk bekannt, und zwar aus Dscherabad im Iran. Die durfte ich untersuchen, also ich durfte die Kleidung dieser Mumie untersuchen. Mhm. Das war so ein 17-, 18-jähriger junger Mensch, der eben 400 vor Christus erschlagen worden ist, also bei einem Bergunglück offensichtlich ums Leben gekommen ist. Und das ist schon sehr berührend, wenn man einem Menschen, der so unmittelbar verstorben ist, so nahe kommt durch die Kleidung, den untersuchen darf und eben enträtseln darf. Ja, wie hat er denn gearbeitet? Was hat er so gemacht? Auch über die Kleidung eben sehr viel Information über diesen Menschen und seine Lebensumstände zu gewinnen. Also das ist so forschend, mein, ja.
Ja, du brennst für die Kleidung. Das spürt man durchaus. Wir sind hier im Naturhistorischen Museum. Wenn man sich das Gebäude von außen anguckt, also ich erstarre vor Ehrfurcht, weil ich finde das faszinierend, zumal es mit dem Kunsthistorischen Museum ja ein Spiegel ist, so vom Gebäude. Was ist das Faszinierende an dieser Wirkungsstätte?
Also ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich hier arbeiten darf. Das muss ich echt sagen. Also jeden Tag, wenn ich in das Gebäude reingehe, denke ich mir immer so, wow. Vor allem in der Früh, so in der Morgensonne, wenn so diese imperiale Pracht an der Ringstraße so richtig so vor einem auftaucht, das ist schon ziemlich cool. Also da muss ich sagen, da geht man mit einem anderen Gefühl in der Arbeit, als immer in irgendeiner normalen Lagerhalle oder einem, ja, 0815 Funktionsbüro sich aufhält. Das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Und vor allem auch die Geschichte des Hauses. Das Naturhistorische und Kunsthistorische Museum sind ja aus den Sammlungen der Habsburger entstanden. Diese Sammlungen waren vorher in der Hofburg und wurden dann eben in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeteilt. Und man hat sich entschlossen, zwei Museen zu bauen. Und das finde ich eigentlich total wunderschön, dass man im 19. Jahrhundert der Kunstgeschichte, also den Werken der Kunst und des Altertums, was sich im Kunsthistorischen Museum befindet, und der Naturgeschichte, dem Reiche der Natur, gleich viel Bedeutung beigemessen hat und eben quasi gleich große Museen gebaut hat. Und zwischen diesen beiden Museen thront Maria Theresia von Österreich, die ja sich sehr stark auch immer für Bildung eingesetzt hat. Ja, die österreichischen Kinder lieben sie oder nicht dafür, dass sie eben 1774 die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, als eins der ersten europäischen Länder. Und die Habsburger waren immer so sammelbegeistert, aber auch begeistert, etwas für die Bildung zu tun, und zwar für das normale Volk auch. Und dafür haben sie eben diese zwei Museen bauen lassen. Eröffnet ist das Naturhistorische Museum 1889 geworden, im August sogar. Und ab dem ersten Zeitpunkt gab es dann auch spezielle Tage, wo eben ein billigerer Eintritt war für die normalen Menschen, damit eben jeder die Möglichkeit hatte, das auch zu besichtigen. Für uns ist heutzutage ein bisschen komisch, dass die prähistorische Archäologie sich im Naturhistorischen Museum befindet, aber das ist einfach im Denken des 19. Jahrhunderts so gewesen, dass man eben die nicht schriftlichen Gesellschaften eher der Natur zugeordnet hat. Das war damals, glaube ich, auch nicht despektierlich gemeint. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir hier sind im Naturhistorischen Museum, weil wir können für die heutige moderne Forschung, haben wir wirklich gelebte Interdisziplinarität. Weil egal, was ich so finde bei unseren Ausgrabungen, zum Beispiel derzeit wird im Salzbergwerk Hallstatt ausgegraben, noch vor ein paar Wochen wurde im Gräberfeld Hallstatt ausgegraben. Egal, was man findet, es gibt immer einen Kollegen hier im Haus, der einem sofort weiterhelfen kann. Egal, ob es jetzt irgendwelche Mineralien sind, irgendwelche Pflanzenreste, irgendwelche Tierknochen, Menschenreste natürlich. Also wir haben hier wunderbare Fachdisziplinen, wo man sich gegenseitig sehr, sehr gut unterstützt. Während anderswo in einer anderen Institution, Akademie der Wissenschaften, muss man erst irgendwelche Forschungskooperationen machen, um eben solche Probleme zu lösen. Also ich denke mir, unsere interdisziplinäre Forschung hier im Naturhistorischen Museum ist wirklich was Wunderbares.
Klasse. Du bist in einem Dokumentarfilm des Naturhistorischen Museums zu sehen. Der Film heißt Archiv der Zukunft. Und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Dort habt ihr einen Scheiterhaufen errichtet und verbrennt ein Schwein. Magst du mir erklären, was ihr da genau gemacht habt?
Ja, das ist ein auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Experiment, aber wir machen das seit dem Jahr 2018, dass wir solche Kremationsexperimente machen. Und zwar genau deswegen, weil wir eben unsere archäologische Evidenz verstehen wollen. Wir finden ja zum Beispiel im Gräberfeld-Hallstatt sowohl Brandbestattungen als auch Körperbestattungen aus eben dem ersten Jahrtausend vor Christus. Und manchmal findet man bei den Brandbestattungen auch die Objekte selbst, also die Grabbeigaben, die Schmuckstücke und so weiter, in einem verschmorten Zustand, manchmal auch nicht. Und da haben wir uns gedacht, wir wollen einfach auch verstehen, was genau ist die Dynamik? Was verschmort wie? Wie hoch werden die Temperaturen überhaupt? Und auch unsere Anthropologen interessieren sich dafür, wie ist eigentlich die Verbrennungstemperatur? Weil die Knochen, die man in der archäologischen Ausgrabung findet, haben verschiedene Farben. Manche sind eben eher so weißlich, andere sind sogar schon bläulich. Und das hängt wirklich auch mit der Brenntemperatur zusammen. Und da stellt sich auch die Frage, wie war ein Scheiterhaufen damals gebaut? Was für ein Aufwand ist es eigentlich? Was braucht es eigentlich alles, um eine Leichenverbrennung zu machen im Setting von vor 3000 Jahren? Und wir haben das wunderbare Glück, dass wir mit dem Freilichtmuseum in Aspern an der Zeia zusammenarbeiten dürfen. Und dort dürfen wir im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Universität Wien, nämlich experimentelle Archäologie, dürfen wir jedes Jahr einen Scheiterhaufen bauen. Wir brauchen nämlich sehr, sehr viele Personen, die da mithelfen, sowohl den Scheiterhaufen zu bauen, als auch alle Ausstattungsstücke, die auf dem Scheiterhaufen landen. Wir verbrennen Schweine. Also als Substitut für Mensch, weil Schweine einfach so von der Körper-, Knochen-, Fleischsubstanz sehr gut dem Menschen nahe kommen. Also sie sind ein sehr gutes Substitut und sie sind auch sehr gut fassbar für uns, weil es gibt nämlich in Aspern gibt's einen großen Schweinemastbetrieb, also mit Hunderten von Tieren, und da bekommen wir immer natürlich Verstorbene. Also bestehen wir drauf. Also wir bringen keine Schweine um für unsere Experimente, sondern es gibt immer welche, die aus Krankheit so sterben, und die bekommen wir dann. Diese Schweine werden dann adäquat zu archäologischen Funden ausgestattet. Wir haben uns vor etlichen Jahren einmal ausgedacht, dass wir gern ein Grab aus Inzersdorf ob der Traisen nachstellen wollen, weil das ist wieder ein Forschungsgebiet von einer Kollegin von der Akademie der Wissenschaften. Und so bauen wir immer aus Bronze viele, viele Buckelchen, die wir dann auf ein Leichentuch sticken oder auf die Kleidung draufsticken. Wir bauen die komplette Ausstattung nach, also ein Leichenhemd, Gürtel, Mantel, dann kriegt das Schweinchen natürlich auch Armreifen, Messer, was haben wir noch, Grabbeigaben, also alle möglichen Keramiken bekommt es auch mit allen möglichen Inhalten, weil wir uns das anschauen wollen. Ja, und allein das alles vorzubereiten, ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Und ich habe manchmal Studenten dabei, die dann eben Gürtel handweben, die da tagelang sitzen, um dieses Ding anzufertigen. Und sie wissen ganz genau, das wird aber am nächsten Tag verbrannt. Also ich muss sagen, das ist schon sehr viel Liebe zum Detail und auch Interesse an diesen Experimenten dran, die zwar von außen sehr spaßig ausschauen, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr wissenschaftlich, was hier getan wird. Es wird alles dokumentiert, was wir tun, also vom Bekleiden, also von den einzelnen Bestandteilen, die wir dann auf den Scheiterhaufen geben, wo wir was hingeben. Es wird alles gezeichnet, es wird fotografiert beim Verbrennen selbst, es wird die Temperatur gemessen. Wir haben Temperaturfühler im Scheiterhaufen drinnen, um die Temperatur ständig zu messen. Es wird alles dokumentiert, was, wann, wo, wie, in welche Art und Weise verbrennt, ob es Wind gibt und so weiter. Und da haben wir schon sehr interessante Dinge festgestellt. Weil bevor wir diese Brandbestattungen gemacht haben, haben wir geglaubt, dass eben Textilien so eine Brandbestattung nicht überleben kann. Also nicht, nachher nicht mehr da sind, dass sie mitverbrennen. Interessanterweise sind aber nach jeder Brandbestattung immer in der Asche, auch neben den komplett verbrannten Knochenteilen, immer wieder Textilreste, teilweise verschmort mit den Bronzeobjekten. Das ist sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn wir dann wieder Textilreste interpretieren, die wir aus archäologischen Brandgräbern finden. Weil das ist ja ein Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ein Textilrest auf einer Fibel, also auf einer Brosche, einem Kleidungsbestandteil, ob das jetzt quasi von vor der Verbrennung oder nach der Verbrennung kommt. Weil in einem Fall wäre es Teil der Kleidung und im anderen Fall wäre es irgendein Beutelchen oder irgendwas, womit man das dann ins Grab gelegt hat. Ja. Also für uns ist es wirklich wichtig, solche Verbrennungen durchzuführen und genau zu beobachten, was passiert mit den Objekten? Wie verändern sie sich? Wie verändern sich die Oberflächen, um eben unsere archäologischen Fundstücke interpretieren zu können? Also das ist das, warum wir das machen. Mhm. Und für ein wissenschaftliches Experiment ist es natürlich wichtig, Dinge auch immer wieder zu wiederholen, weil erst durch die Wiederholung und wenn immer wieder ähnliche Ergebnisse rauskommen, erst dann wird es zu einer wissenschaftlichen Theorie. Vorher ist es ja nur eine Annahme, die auch Zufall sein kann. Also wie gesagt, wir machen das seit 2018 jetzt jedes Jahr, diese Brandbestattungen. Und ja, nächstes Jahr machen wir sogar eine Konferenz hier in Wien, Cremations in Archaeology, die wir hier im Naturhistorischen Museum beherbergen dürfen. Und da kommen alle möglichen Spezialisten aus ganz Europa zusammen, ich glaube auch aus den USA, die sich eben mit Leichenverbrennungen, mit Brandbestattungen, mit archäologischen Überresten von Brandbestattungen beschäftigen, um eben zu diskutieren, wie man diese Phänomene überhaupt interpretieren kann.
Mhm. Das heißt, es hilft euch aber auch dann, wenn ihr einen verstorbenen Menschen findet, der verbrannt wurde damals, dann könnt ihr anhand dieser Forschung, Verbrennung sagen, das muss aber das und das sein.
Ja, genau. Wenn Dinge nicht mehr zu identifizieren sind oder wir können sagen, okay, so und so hoch muss die Brandtemperatur gewesen sein, weil man eben der Knochen die und die Farbe hat und so weiter. Also diese Experimente erlauben wirklich Rückschlüsse dann in unserer Arbeit. Ja. Ich finde es auch spannend, warum man eigentlich Menschen verbrennt. Also warum tut man das? Weil aus unserer Erfahrung ist eine Brandbestattung sehr viel aufwendiger als eine reine Körperbestattung. Mhm. Weil für eine reine Körperbestattung muss man quasi einfach eine Grube graben, Sarg und den Menschen dort hineinbetten, zuschütten, vielleicht noch einen Hügel drüber und so weiter.
Oder auch gar keinen Sarg, sondern einfach
oder
nur rein.
Wie auch immer das Ritual ist für die Gesellschaft, für die Religion, was auch immer notwendig ist. Ja. Für eine Brandbestattung braucht man zumindest zwei Teile der Bestattung. Das eine ist mal die Verbrennung, die dauert, so eine Brandbestattung, bis der ganze Körper eben zu Asche zerfallen ist oder zumindest bis zum verbrannten, verglühten Knochen, also die Weichteile wegverbrannt sind, dauert um die 9 Stunden ungefähr. Mit einem Scheiterhaufen-Setting, der sich quasi im Freien befindet. Ja. In einer heutigen modernen Kremation ist das ja ganz anders.
Genau.
Das ist ein geschlossener Raum mit sehr viel höheren Temperaturen. Also wir schaffen um die 800 bis 900 Grad.
Das ist schon viel.
Das ist super gut.
Ja, also.
Ja, also mit eben Holz so 2 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Das sind quasi unsere Scheiterhaufen, die wir bauen, wo eben so ein mittelgroßes Schwein so drauf verbrennt. Ja, also der Aufwand, alleine das Holz und alles ist schon mal enorm. Dann muss man nach der Verbrennung, muss man dann auch was tun. Das heißt, man muss die Knochen aus diesen Brandhaufen raussuchen. Das ist eigentlich auch ein sehr spezifischer Akt. Spannend ist, wer tut das eigentlich? Wir wissen es nicht für prähistorische Gesellschaften. Für zum Beispiel Indien und so weiter weiß man das. Da gibt es eigene quasi Kultbeamte, die eben dafür zuständig sind, die Verbrennung zu machen und eben auch die Knochen dann, die Asche zusammen zu sammeln und dann eben in dem Fall in Indien in den Ganges zu streuen. Aber für prähistorische Gesellschaften, wir wissen nicht, wer das ist, wer macht das. Machen das die Angehörigen, die dann die Knochen aufsammeln oder nicht oder wie auch immer? Und dann auch die Verbrennung selbst. Wenn das jetzt nicht in einem geschlossenen Raum passiert, wie es in einem Krematorium ist, dann fährt da der Sarg in entweder runter oder so seitlich rein, ist dann geschlossen, man schaut ja nicht zu.
Ja.
Es ist interessant, dass dann bei einer Verbrennung auf einem Scheiterhaufen sich der Körper ja bewegt.
Mhm.
Der dreht sich. Manche Sachen richten sich auf, weil einfach die Sehnen sich anziehen. Ja. Also das ist wirklich... Ja, ich glaube sogar beängstigend. Also wenn man das nicht so kennt, dann ist die Frage, wer sieht das überhaupt und wer schaut überhaupt so lang zu?
Mhm.
Durch die textile Bedeckung, die wir ja auch simulieren bei unseren Brandbestattungen durch Mäntel, Leichentuch, ist eigentlich die Sicht auf den verbrennenden Körper selbst, ja, 20 bis 30 Minuten eigentlich behindert. Mhm. Das hat uns auch gewundert übrigens, dass es so lang dauert, weil wir haben ja geglaubt, die Textilien, da geht's einmal zisch und weg, sind sie? Nein, sind sie nicht. Okay. Die bleiben relativ lang als Bedeckung. Das heißt, dieser eigentlich, ja, wie soll ich sagen, österreichisch grausliche, also dieser grausliche Anblick, dass man den Körper selbst sieht, wie er zu brennen beginnt, wie sich vielleicht auch die Eingeweide öffnen, wie Dinge austreten, also wo es wirklich grauslich wird, der passiert ungefähr so nach 20 Minuten. Mhm. Und davor ist ziemlich viel Flammen, ziemlich viel Rauch, da sieht man das auch gar nicht so. Jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich bei so einer Brandbestattung in einer prähistorischen Gesellschaft? Wie lange bleibt man eigentlich beim Scheiterhaufen? Oder geht man dann weg? Feiert man dort, trauert man dort oder bewegt man sich weg, um sich eben diesen Anblick eigentlich zu ersparen? Mhm. Ich stelle mir das immer vor, wenn wir da schon sehr weit geschritten sind beim Scheiterhaufen und wenn dann wirklich der Körper anfängt zu verbrennen, wer das eigentlich beobachtet und steuert und dann vielleicht Holz nachlegt. Es ist schon sehr speziell. Weil im Vergleich zu dieser Verbrennung, die dann wirklich sehr direkt diesen Körper zerstört, ist ja eigentlich eine Körperbestattung. Ja, da wird ein Mensch in die Grube gelegt und dann wird zugeschüttet. Und dann ist er quasi weg, aus dem Blick. Aber während der Verbrennung sieht man, wie der Körper zerstört wird. Mhm. Und das ist rein psychologisch doch was sehr Bedeutendes. Und dann ist die Frage, was macht das mit einem und vor allem, was macht das aus dem religiösen Bedürfnis heraus? Wann, wo, wie, warum bestatten Menschen einander auf eine bestimmte Art und Weise, mit Beigaben oder ohne? Im christlichen Kontext, katholisch, bestattet man ja nicht mit Beigaben, weil man eben denkt, das braucht man nicht. Ich brauche hier kein Messer, ich brauche keine Gefäße, ich brauche nichts zum Essen, nichts zum Trinken, was ich zum Beispiel in prähistorischen Bestattungen im Grab drinnen habe. Das brauche ich alles nicht als katholischer Christ, weil ich einfach dann nur meinen Körper brauche, um dann eben quasi vor Gott zu erscheinen. Also das ist das christliche Diktum. Im Hinduismus muss ich den Körper zerstören. Weil wenn ich den Körper nicht zerstöre, dann haftet die Seele am Körper und kann nicht reinkarnieren. Das heißt, die Vorstellung, die Menschen haben über das, was nach dem Tod passiert, wirkt sich direkt im Ritual aus, was sie machen mit dem toten Körper, was sie mitgeben, wie sie ihn behandeln, wo sie ihn hingeben, in die Erde oder eben nicht, oder in ein Gebäude oder es gibt ja auch sowas wie Luftbestattung bei den Parsen zum Beispiel. Also ich finde das einfach von der Menschheitsgeschichte her sehr, sehr interessant.
Ja.
Und der Mensch ist auch die einzige Spezies, die bewusst ihre eigenen Mitspezies-Kollegen quasi bestattet. Das tut kein anderes Tier. Mhm. Also selbst diese sogenannten Elefantenfriedhöfe, wo eben Elefanten irgendwann einen speziellen Platz wanken und dort eben verenden und vielleicht auch noch irgendwas wie Trauer passiert, was man vielleicht beobachtet hat. Ich habe da einen Film darüber gesehen. Aber die bedecken dann den Körper nicht, sondern gehen. Mhm. Der Mensch ist die einzige Spezies, die eine bewusste Handlung macht mit einem toten, quasi unbrauchbaren, nicht mehr vorhandenen Körper.
Ja.
Und das bedeutet was für uns als Spezies. Und das ist schon sehr, sehr lang in der Menschheitsgeschichte. Schon die Jäger und Sammler vor 100.000 Jahren haben das gemacht. Das heißt, wir wissen auch daher, dass Menschen eine irgendwie geartete Religion haben, irgendeine Vorstellung über das, was nach dem Tod passiert, was vielleicht vor der Geburt passiert ist, was überhaupt in Zeiträumen, Zukunft, Vergangenheit passiert, die man eigentlich nicht fassen kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, das ist es. Du hast eben gesagt, viele wurden damals verbrannt. Wurde wirklich jeder prähistorisch verbrannt oder gibt es auch Erdgräber?
Also in verschiedenen Zeitabschnitten der Menschheitsgeschichte gibt es verschiedene Bestattungsformen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit der Jungsteinzeit anfängt, mit den ersten Jäger und Sammlern, da gibt es sehr große Gräberfelder, auch zum Beispiel in Deutschland, Eiterhofen-Ödmühle zum Beispiel, oder hier in Österreich gibt es auch welche. Die sind alle Körperbestattungen, soweit wir wissen. Das heißt, da war es offensichtlich wichtig, dass der Mensch mit seinem Körper, dass er den noch braucht nach dem Tod. Und man hat Beigaben, man hat was zu essen, man hat was zu trinken und so weiter. Dann in späteren Zeiten, also in der Frühbronzezeit, ist es auch noch so, dass man Körperbestattung hat. Dann wächst man irgendwo zur Brandbestattung. Was genau der Grund ist, wissen wir nicht. Das kann man nur mutmaßen, ja. Das heißt aber, es ändert sich irgendwie die Religion, es ändert sich das Ritual, es ändert sich die Vorstellung dessen, was mit dem Körper passiert nach dem Tod, was man braucht, was man hat, warum es uns eigentlich gibt und so weiter. Dann gibt es eine Zeitperiode, nämlich die späte Bronzezeit, also zwischen ja ungefähr 1400 sowas bis eben 900, 800 vor Christus, da wird fast nur verbrannt. Also da ist es komplett eine Denkrichtung, was mit dem Körper zu passieren hat. Wie gesagt, wir wissen noch immer nicht, warum die Leute das tun und was sie sich denken dabei, weil es eben eine schriftlose Zeit ist. Dann in der Hallstattkultur, die hatten wir halt schon, zwischen 800 und 400 vor Christus gibt es eigentlich beides in verschiedenen Prozentsätzen. Zum Beispiel am Fundat Hallstatt ist es so 60%, 40% Brand- und Körperbestattung. Da sehen wir, dass tendenziell die reicheren Personen, also mit mehr Schmuck und sonstigen Beigaben ausgestatteten Personen, eher verbrannt sind und die anderen eher körperbestattet. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Das ist auch das Spannende an der prähistorischen Archäologie. Es gibt keine Schriftquellen, es gibt keinen, der einem sagt, wie haben die Leute geheißen, die Namen, sonstiges, Götterwelt, Rechtstexte und sonstiges. Da muss man sehr viel eben sich aus der archäologischen Materie quasi deduzieren. Es ist im Prinzip wie Detektivarbeit. Ja, dann bei den frühen Kelten gibt es dann auch wieder Körperbestattung. Ja, und die Römer, die frühen Römer, also in der römischen Kaiserzeit, die haben auch wieder die Brandbestattung. Und dann in der Spätantike, vor allem dann, wenn es christlich wird, dann haben wir wieder die Körperbestattung. Ja. Ganz klar, aber da wissen wir es ja, warum das so ist. Genau. Weil die Christen, als christlicher Mensch brauchst du deinen Körper, sonst kannst du nicht vor Gott treten. Geht nicht. Ja. Also wir wissen natürlich, dass es mit den Glaubensvorstellungen zusammenhängt, aber wie genau die Glaubensvorstellungen waren, sind in schriftlosen Zeiten ein bisschen schwierig. Ja. Aber genau das macht es so spannend.
Das glaube ich. Du hast vorhin von Felix gesprochen.
Ja.
Deinen ersten Ausgegrabenen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf menschliche Überreste stößt?
Das ist schwierig zu beschreiben. Als Archäologe hat man da eine sozusagen professionelle Distanz. Natürlich weiß man, dass das, wo man gerade mit dem Pinsel über die Stirn fährt, um quasi die Person freizulegen, das Skelett, man weiß, dass das natürlich ein Mensch war. Aber man hat jetzt nicht so diese Gefühle dazu, so von Mitleid oder so, oder auch, was andere Leute haben, wenn man erzählt, ja, man hat das Skelett ausgegraben, so quasi, grauslich. Nein, ist es nicht. Es ist, wenn man den Knochen berührt, was wir natürlich tun müssen, sobald wir den bergen aus dem Grab heraus, es fühlt sich eher an wie so ein Stückel Holz, wie so ein Treibgut, also so ein ganz glattes Holz. Ich finde es vor allem interessant und spannend, weil wenn man diesen Menschen so ausgräbt, meistens findet man zuerst den Kopf und dann weiß man eh, wie es weitergeht, und dann findet man vielleicht irgendwelche speziellen Eigenheiten, zum Beispiel einen Bruch, der verheilt ist, oder irgendwie besonders Karies oder sonstiges. Also man ist da wirklich vor einem Menschen oder über einen Menschen gebeugt, den man da gerade freipinselt, der vor langer Zeit gelebt hat, der eben auch verstorben ist und der einem eigentlich eine Geschichte erzählen kann. Und das macht es wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und das ist einfach eine Arbeit, die müssen wir machen, weil wenn wir das nicht machen, also vor allem bei Rettungsgrabungen, bevor ich im Naturhistorischen Museum begonnen habe, habe ich bei einer Ausgrabungsfirma gearbeitet, und da haben wir sogenannte Rettungsgrabungen gemacht. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwo ein Bauprojekt ist, eine Straße gebaut wird oder sonstiges, und wenn da der Bagger kommt und es wird irgendwas gefunden, dann müssen das die Archäologen vorher ausgraben. Und da denke ich mir, ist es für diesen Menschen, für dieses Grab würdevoller, wenn wir als Archäologen das freilegen, dokumentieren, respektvoll auch behandeln, eintüten, dann erforschen, also unsere Kollegen von der physischen Anthropologie erforschen dann, war das jetzt ein Mann, war das eine Frau, wie alt ist diese Person geworden, hat die Person irgendwelche Krankheiten und so weiter und so fort. Und dann wird die Person entweder, je nachdem, manchmal wieder bestattet oder eben bei uns im Museum verwahrt, dann denke ich mir, da wird die Person ein letztes Mal nochmal wertgeschätzt und kann was beitragen und eine Geschichte erzählen über die Zeit, in der die Person gelebt hat. Dort, wo ich nachdenklich werde und auch ein bisschen traurig ist, wenn spezielle Dinge sind, zum Beispiel vor allem Kinderbestattungen oder da war ich gerade bei der Grabungsfirma eben und da war ich gerade schwanger zu meinem ersten Kind. Und da habe ich eine Bestattung gefunden, das war eine Sarggeburt, eine sogenannte. Das heißt, es war eine Person, weiblich, die offensichtlich während dem Geburtsvorgang verstorben ist.
Okay.
Weil da war das Kind noch im Beckenbereich, also die ganz kleinen Knochen von einem gerade quasi Neugeborenen oder eben noch nicht Geborenen. Und das war so halb im Becken und halb draußen. Das heißt, das, was da passiert sein muss mit dieser Person, war, dass die Person offensichtlich, die Frau, während des Geburtsvorgangs gestorben ist und dann wurde sie eben bestattet und dann, wenn die Leichenstarre nachlässt und eben diese quasi Gase den Körper aufblasen, also was halt passiert postmortem, dann hat es quasi das Kind rausgedrückt.
Okay.
Und da muss ich sagen, das war so der einzige Zeitpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, so, ich lege jetzt den Pinsel weg, ich kann das gerade nicht, das schaffe ich nicht, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt selber schwanger war und zwar im 7. Monat, also knapp vor Mutterschutz. Also das war das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, das hat mich emotional sehr, 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 sehr berührt.
Das glaube ich.
Aber wie gesagt, ansonsten haben wir da natürlich eine professionelle Distanz dazu. Ja.
Ja. Bei welcher Ausgrabung wärst du gern dabei gewesen?
Ja, beim Ötzi natürlich. Aber der ist ja nicht ausgegraben worden, sondern ja, gefunden worden. Genau. Das ist eine andere Sache. Bei welcher Ausgrabung wäre ich gern dabei gewesen? Oh, beim Grab von Tutanchamun. Aber das ist natürlich der Klassiker, das sagt wahrscheinlich jeder. Aber schon schön. Oder nein, noch besser. bei der Ausgrabung, weil das ist ja von meinen Vorvorvorfahren ausgegraben worden, 1908, als die Venus von Willendorf gefunden worden ist. Oh, ja. Das muss schon cool gewesen sein, damals. Das ist schon wieder fast 120 Jahre her, dass unsere liebe Venus gefunden worden ist. Sie ist ja von einem Arbeiter gefunden worden, aber es waren meine Vorvorvorgänger an der prähistorischen Abteilung waren da dabei, der Josef Sombarty, der Josef Bayer und der Hugo Obermeier und eben dieser Arbeiter, der Herr Wehran, der die Venus quasi gefunden hat.
Ja, okay. Wenn man sowas findet, weiß man sofort, dass das was ganz Besonderes ist?
Also manchmal schon, ja. Also wenn es sehr auffällig ist, weiß man es sofort.
Okay.
Das weiß man sofort. Manchmal entblättert sich die Wichtigkeit des Fundes erst durch die Analyse. Das kann auch vorkommen. Ja, also es gibt beides. Was ich auch noch sehr spannend finde an meinem Beruf, ist, dass man an Orte kommt, wo man so als Normalmensch einem nicht hinkommt. Also das ist auch was Tolles. Und vor allem, dass man zu Dingen vordringt, die ja vor Tausenden von Jahren im Boden verschwunden sind und die man selber jetzt wieder hervorbringt. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Es ist so ein bisschen dieses Abenteuer, obwohl die wenigsten von uns wirklich wie Indiana Jones mit Haube und so, also mit diesem Hut, mit diesem ikonischen Rumrennen oder wie Lara Croft in diesen engen Anzügen mit Pistole, das tut keiner von uns.
Ja,
also das sind.
Behaupte
das,
mal, ihr habt doch keine Peitsche dabei und oder keine Pistole.
Nein, haben wir nicht. Diese Klischees. Ich finde es aber cool eigentlich, dass es für die Archäologie, dass es da quasi so ja Helden gibt, eben Indiana Jones und Lara Croft, die auch wirklich so als Helden bei Filmen auftauchen. Weil ich kenne jetzt nicht so viele Filmhelden, die was Botaniker sind oder so. Aber so Archäologen, das ist so das Abenteuer pur eigentlich. Ja.
Ja, auf der Suche nach dem Gral.
Oh ja, wir finden alles Mögliche.
Das heißt, Klimawandel hin oder her, aber es schmelzen Polkappen. Es könnte also sein, dass wir sehr bald ganz viele verschollene Expeditionsmenschen finden.
Ach, das passiert jetzt schon die ganze Zeit. Also im Alpenraum durch die Gletscherschmelze, also es werden immer jetzt wieder Personen oder Gegenstände oder Sonstiges gefunden, zum Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg oder so weiter. Also Menschen, die damals in einer Gletscherspalte gefallen sind und die jetzt ausapern. Ganz dramatisch ist ja auch, dass manche Gletscher derzeit auch so richtig so am Verschwinden sind.
Ja.
Also das kann man echt nicht wegdiskutieren. Aber die alpine Archäologie hat derzeit wirklich sehr, sehr viel zu tun, so eigentlich ja verstärkt in den letzten 10 Jahren, aber schon absehbar in den letzten 20 oder 30 Jahren, wo eben wirklich durch diesen Schwund der Gletscher eben Dinge aus fernen Zeiten wieder auftauchen.
Ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Bist du eher Team Highway to Hell oder Team Stairways to Heaven?
Ah, Stairways to Heaven, definitiv. Also ganz wirklich. Weil ein bisschen Hoffnung braucht man im Leben.
Das
ist immer wichtig.
Wunderbar. Liebe Carina, vielen Dank für das tolle Gespräch. Man merkt richtig, dass du brennst für dein Thema und für die prähistorische Archäologie. Für deine Einblicke danke ich dir auch. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, auch von mir aus möchte ich mich noch gern verabschieden. Und ich möchte mich jetzt verabschieden mit einem Satz, der dem Kaiser Franz Josef von Habsburg in den Mund gelegt wird, dem wir ja dieses wunderbare Naturhistorische Museum verdanken.
Mhm.
Nämlich, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Dankeschön. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen? Dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.
Ich habe mich total verplaudert. Hä?
Na, alles gut. Alles gut. Ich finde es total spannend.
Du kannst ja 2 Folgen draus machen.
Oh, dann wird die Folge ein bisschen länger. Habe ich überhaupt kein Problem damit.